ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, in dem wir uns die großen und die kleinen Fragen des Lebens stellen. Mit Urs.
Hallo.
Alex.
Hallo.
Und mir, dem Christoph. Damit die beiden Herren links und rechts von mir nicht zu sehr ins Predigtschwafeln verfallen, gibt es diese Hupe. Die erklingt immer dann, wenn ich fand, das kann man aber auch irgendwie anders sagen. Wir stellen uns am liebsten die Fragen, die von euch kommen. Und unsere Hörerin Daniela aus Kloppenburg, die hat Folgendes gefragt.
Ist es Sünde, auf die Jagd zu gehen?
Ich stelle die liturgische Eieruhr, damit das Halali bläst, wenn wir zu Ende sind und mal langsam zur Abstimmung kommen müssen. Wir beginnen mit dem Bekenntnis bei dieser Frage. Hat einer von euch schon mal gejagt? Ich glaube nicht, oder?
Nein.
Ja.
Du warst schon mal jagen?
Oh ja.
Also ich war auch noch nie jagen. Was hast du gejagt? Und wo? Und
also
womit?
Ich bin kein Jäger, aber ich
Schürzen
war...
Schürzen hat er gejagt.
Ich möchte doch sehr bitten, ja. Nein, tatsächlich war ich schon bei einigen Jagden mit dabei als sogenannter Treiber. Ich hab dir, es tut mir leid, es heißt so.
Also, ja, und also das, doch Schürzen.
Und das sind Menschen, die das Wild aufschrecken.
Ganz genau, ganz genau.
Es werden hier ganz, ganz viele Fachausdrücke wahrscheinlich heute fallen, von denen wir die Hälfte ungefähr falsch benutzen. Ich bitte jetzt schon mal um Nachsicht.
Ja, Entschuldigung, Daniela.
Ja, und um in die Folge hineinzukommen, hören wir jetzt erstmal das hohe Wecken vom Jagdhornbläserchor Lockstedt.
Ja, danke.
Das läuft jetzt einfach die Folge über dem Hintergrund. Ja.
Tut es nicht.
Wir wollen nochmal zurückkommen darauf, als du es getrieben hast.
Oh ja. Also,
mach das aus jetzt!
Also, wo hast du wen getrieben?
Ich war tatsächlich bei einer Treibjagd, das heißt so, mein Gott nochmal, bei einer Treibjagd im Oldenburgischen mit dabei.
Und was ist da gejagt worden?
Was war das für eine Jagd? Das war, oh Gott, wie hieß das? Eine Niederwildjagd war das. Mhm. Also,
du wurdest gejagt?
Ach, jetzt hör doch mal auf! Oh Gott, Daniela und Stefan, die werden mich lynchen, dass ich das jetzt nicht weiß.
Niederwild bezeichnet Wildarten, die im Gegensatz zum Hochwild von Personen gejagt werden durften, die nicht dem Adel angehörten. Dazu zählen Tiere wie Dachs, Hase und Fuchs. Diese Einteilung stammt aus dem Mittelalter und unterschied zwischen Hochwild, das nur von Fürsten gejagt werden durfte, und Niederwild, das auch von Vasallen und anderen rangniedrigeren Personen gejagt werden konnte.
Ich habe keinen Jagdschein und darf deshalb auch keine Waffe tragen.
Und was hast du dann gemacht? Bist du mit dem Stock durchs Unterholz oder was?
Ja, ganz genau. Ah, ja, und macht die ganze Zeit Lärm. Mhm. Ja, genau. Und du kannst Stöcke aneinander schlagen oder einfach nur rufen. Du treibst und scheuchst das Wild auf. Es geht darum, den Bestand zu regulieren. Also es geht primär, und daran merkt man, dass die Jagd da schon ihren primären Zweck, zumindest in Deutschland, nicht mehr so hat. Also um das Wild dann eben auch zu verzehren und zu essen. Das geschieht immer noch, aber um sich tatsächlich Nahrungsmittel zu beschaffen, da hat die Jagd aus meiner Sicht ja ihren primären Zweck, oder kommt ihrem primären Zweck nicht mehr nach.
Ja, meine Frage wäre auch, je nachdem, womit denn da auf das Karnickel geschossen wird, denn ich habe mal, ich habe sehr viele Küchen fürs Fernsehen besucht und dann kleine Berichte darüber gemacht und da wurde auch mal Wild verarbeitet.
Ja.
Und da habe ich eben auch erfahren, dass es natürlich gar nicht gewünscht ist, dass irgendwie ein großes Loch in das Tier gerissen wird, weil es natürlich noch verzehrt werden soll.
Ja, ganz genau.
Man das gerne am Stück dann haben möchte. Und ich mich frage, je nachdem, womit du so ein Karnickel erschießt, ist ja vielleicht auch, jetzt, das klingt zynisch, aber ist vielleicht die Hälfte vom Kaninchen weg.
Das kann natürlich sein, wobei natürlich geschulte und gute Jägerinnen und Jäger genau wissen, mit welcher Munition sie auf dieses Tier zu schießen haben und natürlich den Tod so schnell wie möglich herbeiführen wollen.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Hat dir das irgendwie Spaß gemacht? War das ein schöner Tag oder hast du hinterher gedacht, oh, das war jetzt doch irgendwie seltsam?
Ja, es war eine Erfahrung, sagen wir es mal so. Ich muss auch dazu sagen, in meiner Familie hatte das Thema Jagd oder Jagen, hohen Stellenwert wäre jetzt zu viel, aber es gehörte irgendwie mit dazu. Mhm. Ich persönlich habe mir aber schon dann am Abend auch die Frage gestellt, was hast du da jetzt eigentlich gemacht? Ja.
Urs, du bist ja auch im ländlichen Gebiet, wenn auch in der Stadt, aber immerhin im Sauerland aufgewachsen.
Soweit man im Sauerland davon reden möchte.
Gab es da Jäger in deiner Familie?
Ja, es gab meinen Onkel Uli, der war Förster in Wildshausen. Das ist genauso, wie es sich anhört. Der hatte quasi ein Haus im Wald und der war da, wie gesagt, Förster.
Und das ist ja doch ein wichtiger Unterschied jetzt. Also ein Förster jagt ja auch, aber nicht jeder Jäger ist ein Förster. Also für Kinder.
Ja, oder sagen wir mal, nee, das ist jetzt nicht sein Haupt, seine Hauptaufgabe des Försters, würde ich sagen, ist nicht die Jagd. Da kommen noch, oder da gibt es so viele Aufgaben, da kommt noch viel mehr dazu.
Der Förster verwaltet, hegt und pflegt den Forst.
Den Forst, den genau. Wald. Genau. Und es gibt ja, das habe ich in der Vorbereitung gelernt, den Wald-Wild-Konflikt. Der Wald-Wild-Konflikt ist, das ist jetzt die Frage, wo liegt dein Augenmerk? Das Wild, also vor allem Rehe und Hirsche, verbeißen ja die Bäume. Also die machen Bäume kaputt, indem die daran fressen. Mhm. Und das ist der Wald-Wild-Konflikt. Wenn man hegt und pflegt, man soll ja beide pflegen und hegen, wie mache ich das? Ich kann den Wald im Moment, weil es keine Wölfe oder so gibt oder auf jeden Fall nicht genug, die jetzt irgendwie das Wild dezimieren, muss ich das oder muss der Förster unter der Jäger das tun, weil sonst beißen die so viele Bäume kaputt. Es gibt das Max-Planck-Institut, hat mal gesagt, oder eine Forschung gemacht, dass 50-60% der Baumarten gehen durch Verbiss verloren. Durch die 50-60% in Deutschland und Rumänien haben die, glaube ich, eine groß angelegte Studie gemacht. Und das geht durch Verbiss verloren. Wenn also die nicht schießen, dann verlieren wir Bäume. Und wenn wir uns im Klimawandel oder beim Kampf gegen den Klimawandel eins nicht leisten können, sind das noch mehr Bäume, die wir verlieren. Aber die Sache ist natürlich, sage ich auch gleich dazu, noch bei diesem Wald-Wild-Konflikt noch viel komplizierter. Aber ja, mein Onkel Uli, der war Förster, der ging auch zur Jagd und das ist genauso, wie man sich vorstellt. Da hingen die Trophäen, Jagdtrophäen an der Wand, ne, irgendwelche von Böcken und die Geweihe und so weiter. Und da lag auch, ich kann mich auch noch erinnern, wie so ein Wildschwein mit Kopf, also das Fell eines Wildschweins mit Kopf dran, da im Wohnzimmer auf dem Fußboden lag. Und meine Cousine und meine Cousins, die haben Waldhorn, ich weiß nicht, wie das heißt, also ne, da dieses, was wir eben gehört haben, Jagdhorn, genau, gespielt. Und da war das. Und wenn wir da durch den Wald rannten, dann sagten die auch immer, seid vorsichtig, jetzt ist irgendwie, die Wildschweine haben Frischlinge, seid vorsichtig, wenn ihr da durch den Wald lauft, wenn ihr denen dann begegnet, das ist generell gefährlich, aber dann besonders gefährlich. Und
ja,
so
ihr
weiter,
begegnet
ne?
ihnen einmal.
Genau, ihr begegnet ihnen genau einmal, ne? Seid da vorsichtig, aber wir haben das, da haben die, das ist aber auch lustig, damals war das so, das war aber nicht die Idee zu sagen, wir bleiben zu Hause, sondern geht da hin und passt auf. Ne? Das war so, ja.
Und hat dich das als Kind schon irritiert, dass da tote Tiere eben Dekoration waren?
Nee,
oder war das ganz normal?
Überhaupt nicht, das war ganz normal. Und man war ja als Kind im Sauerland auch ganz viel in irgendwelchen Landgaststätten. Ne? Also wir waren das auf jeden Fall, sind irgendwo essen gegangen. Und da gehörte das zur ganz normalen Einrichtung, ne? Dass da Trophäen von der Jagd irgendwie ausgestellt waren. Aber das Problem, habe ich ja eben auch schon gesagt, ist noch ein viel größeres. Es gibt genug Leute, die sagen, ja, wenn du jetzt diese Jagden machst, ne, und du jagst ganz viel die Tiere, dann sind diese Tiere, zum Beispiel, dass sie immer nachts rauskommen, ist, glaube ich, gerade für Rehe und so weiter gar nicht so normal. Das tun die in Deutschland oder in Mitteleuropa und Europa aber, weil die einen hohen Jagddruck erleben. Das heißt, die wissen, ich muss vor Menschen Angst haben und Mensch ist generell gefährlich. Deswegen ziehe ich mich in den Wald zwischen die Bäume zurück, bin weniger auf dem freien Feld, aus den freien Flächen, kann da weniger Gras fressen und deswegen, weil ich mich im Wald aufhalte, muss ich Verbiss an Bäumen machen. Also vieles daran ist auch ein Teufelskreis. Ein menschlich produzierter Teufelskreis, den ich aber gar nicht den Jägerinnen und Jägern oder den Förstern und irgendwem in die Schuhe schieben will, sondern das Problem liegt darin, wir Menschen sind einfach, gerade in Europa, wir sind einfach zu viele und wir nehmen für unsere Zwecke durch Bauen, Straßen und so weiter viel, viel zu viel Platz in Anspruch.
Also du meinst, ohne den Lebensraum des Menschen gäbe es diesen Wald-Wild-Konflikt nicht, von dem du gesprochen hast?
Viel weniger würde es den geben, ganz sicher, weil es Flächen geben muss, in denen, wo das Wild sich zurückziehen kann und nicht ständig unter Jagddruck steht, nicht ständig denkt, ich bin die ganze Zeit auf der Flucht. Das führt nämlich übrigens auch dazu, dass wenn die in der zum Beispiel im Winter auf der Flucht sind, normalerweise schalten Tiere dann da auf Energiesparmodus, weil die wissen, es ist weniger da, können das aber nicht, weil sie sozusagen immer im Fluchtmodus sind. Das sagen zumindest hier auch das Max-Planck-Institut, ständig im Fluchtmodus sind und deswegen müssen die mehr Nahrung aufnehmen und machen dann wieder mehr Verbiss, weil die denken, morgen muss ich vielleicht wieder wegrennen. Ne? Das wissen die auch. Also befinden wir uns in einem Teufelskreis. Wie gesagt, das kann man nicht unbedingt Jägerinnen und Jägern oder kann man die nicht in die Schuhe schieben, sondern das ist alles in einem viel größeren Kontext zu sehen, dass wir für frei lebende Wildtiere immer, immer weniger Platz haben.
Ich möchte an dieser Stelle tatsächlich nochmal eine Lanze brechen für die Jägerinnen und Jäger, die ich kenne. Die begreifen sich zuallererst als Naturschützer. Das würde ich schon sagen. Ja? Also natürlich ist ein Teil der Jagd, wir sprechen schon die ganze Zeit darüber, auch das Erlegen, eben das Töten von Tieren. Das ist eine Frage. Aber es ist tatsächlich nur ein Aspekt. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich mit Jägern zum Beispiel einfach nur einen sogenannten Ansitz gemacht habe. Das heißt, ich habe eine bestimmte Zeit lang auf einem Hochsitz gesessen und wir haben dann mit Ferngläsern oder manchmal brauchten wir die auch gar nicht, wild beobachtet. Und ich weiß, wie, man kann wirklich sagen, verzückt in diesem Fall Stefan, schöne Grüße, war einfach nur beim Anblick der Natur, beim Anblick vom Wild. Und da ging es überhaupt gar nicht darum, wie kriege ich das Tier jetzt irgendwie ganz optimal vor der Flinte. Ne? Ich will das ist ein Aspekt der Jagd, keine Frage.
Also ich bin ja leicht darin, irgendwas zu beurteilen oder mir ein Urteil zu bilden.
Was?
Ja.
Das ist ja,
haben wir noch nie mitbekommen.
Also,
Nein.
Ich bin genau ein moralinkranker Heini. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich als jemand, der Fleisch isst, habe es sehr, sehr schwer, da irgendwie mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, weil natürlich das Fleisch, das wird aber auch bestritten von einigen Tierschutzorganisationen, aber würde schon sagen, so wie ich das jetzt in der Vorbereitung gelernt habe, gibt es natürlich kein besseres Biofleisch als Wild.
Mir hat ein Jäger mal gesagt, wenn ich ein Wildtier geschossen habe, das hat bis dahin keine Massentierhaltung erlebt, das hat glücklich im Wald gelebt, bis ich es dann eben erschossen habe, können jetzt auch einige Leute zynisch finden, aber das ist natürlich genau das, was wir in anderen Folgen immer angeprangert haben, nicht, das ist kein Tier, das in der Massentierhaltung sich gequält hat.
Genau, und ich als jemand, der mehr oder weniger täglich Fleisch aus Massentierhaltung isst, wer bin ich, irgendjemandem zu sagen, du Mörder oder was auch immer, was da kommt, der du da im Wald sitzt, auf dem Ansitz und dann ein Reh erschießt. Ne? Davon rede ich. Ich rede jetzt nicht von hier Elefanten in oder hier Füchse in England oder so. Ne?
Da kommen wir gleich dazu. Ne? Ich glaube, hier hat eine Taktik der Lebensmittelindustrie voll zugeschlagen, dass in manchen Kreisen der Jäger einen so schlechten Ruf hat und die Jägerin, weil die ja Aug in Aug mit dem Tier das Tier töten. Und das wird von einigen Leuten als schlimm empfunden, aber der anonymisierte Massentiertötungsprozess,
so
weit von uns weg, dass wir da nicht so ein Problembewusstsein
haben. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich war bei einer Jagd mit dabei, es wurde ein Reh erlegt, ich war im Anschluss mit dabei, als das Reh aufgebrochen wurde, eben ausgenommen wurde, aus der Decke geschlagen wurde, heißt es, glaube ich, richtigen Jagdjargon. Ich war dabei, als das Reh zerteilt wurde, durfte dann in der Küche das Fleisch zubereiten und dann bei einem leckeren Abendessen es verzehren. Und das klingt jetzt merkwürdig, aber ich hatte die ganze Zeit eine ganz andere Beziehung zu diesem Essen oder auch zu diesem Tier tatsächlich. Was ich verzehrt habe, keine Frage, es hatte eine ganz andere Wertigkeit. Und ich glaube, das fehlt uns heute, uns, die wir noch Fleisch essen und das eben auch tun im Wissen darum, dass das Fleisch aus industrieller Massentierhaltung stammt.
Würdest du dir manchmal wünschen, dass Fleisch dir gar nicht schmeckt und du das gar nicht gerne essen wollen würdest?
Ob ich mir das wünschen würde?
Ich wünsche mir das nämlich manchmal. Also ich esse ja wahnsinnig gerne Fleisch.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist eine gute Frage. Ich habe mir die Frage noch nie gestellt. Es schmeckt mir sehr, ich esse es tatsächlich gerne, aber ja, doch, du hast recht. Manchmal würde ich mir das wünschen, ja.
Ich glaube, ich glaube, dass das zurückgehen wird, wünsche mir das auch aus einigen Gründen, dass, ja, dass die nachwachsende Generation das ganz seltsam findet, dass, ja, wir Fleisch,
ja,
gegessen,
ja, haben. Ja, du hast schon recht, ja, ja.
Ich ärgere mich wahnsinnig, dass ich rückfällig geworden bin. Das ist so dumm, das ist
also,
so
das
dumm.
Das musst du nochmal sagen für alle, die, ja, die letzte, also, Folge nicht gehört, genau, haben. Du warst mal Vegetarier.
Ich war mal Vegetarier, gar nicht so kurz. Und dann bin ich irgendwann rückfällig geworden. Das hatte auch damit zu tun, dass ich Typ-2-Diabetes bekommen habe und Fleisch hat halt keinen Zucker, keine Kohlenhydrate. Das ist aber auch nur eine Ausrede.
Ja. Aber es ist für dich mit deiner Krankheit ein besseres Lebensmittel als andere.
Ja, genau, aber es ist ein besseres Lebensmittel, was mir schmeckt. So, ne? Man könnte natürlich auch viel besser ohne Fleisch diabetesgerecht leben, das ist auch nur eine Ausrede, das war einfacher, es war einfacher mit Fleisch, so. Aber ich ärgere mich wahnsinnig, ich war wirklich jahrelang, habe ich das nicht mehr genutzt und ich ärgere mich heute darüber, dass es muss ungefähr so sein, wie wenn du 10 Jahre nicht rauchst und dann fängst du wieder an mit dem Rauchen.
Ich versuche nochmal zu einem anderen Aspekt zu kommen und fasse zusammen. Es gibt eine gewisse Notwendigkeit, den Bestand von Wildtieren durch Jagd zu verkleinern und wir kommen gerade so ein bisschen darin überein, dass das geschossene Wildtier eigentlich die viel bessere Art ist, Fleisch zu konsumieren, wenn man es denn nicht lassen kann, als sich irgendwie aus industrieller Massentierhaltung die Mortadella aufs Brot zu kriegen. Aber es gibt Jagdtourismus, der auf einem ganz, ganz anderen Blatt steht und der immer noch in diesem Jahr, in dieser Zeit, wir erinnern uns, dass ja der spanische König unter anderem, ja, darüber, genau, gestolpert ist, also der zurückgetretene spanische König, weil der ja im großen Stile ganz widerliche Jagdveranstaltungen gemacht hat.
Ja, ich finde das absolut verwerflich und furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal, diese Touren kosten wahnsinnig viel Geld. Das heißt, stehen auch wirklich nur sehr gut betuchten Menschen überhaupt zur Verfügung. Und dann wird ja auch alles dafür getan, dass die Jäger, die sich dann für eine solche Tour gemeldet haben, dass die auch zum Abschuss kommen, wie es heißt. Das heißt, das Wild hat auch überhaupt gar keine Chance, ja, also.
Wir reden von Giraffen.
Ja, 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 Elefanten, Löwen, ganz genau, ja. Also es wird alles dafür getan, dass zum Beispiel, oho, durch Zufall eine Natursteinmauer in der Gegend steht, ja, und ich von dieser aus auf das Wild schießen darf. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht, wie das läuft, ich habe dann, glaube ich, 3 Schüsse frei oder
Also du willst sagen, auch Leute, die relativ dumm sich anstellen, bekommen durch den Jagdveranstalter die Garantie, du wirst da ein Tier erlegen können.
Ganz genau. Und das ist zum Beispiel etwas, das unterscheidet diesen Jagdtourismus ja völlig von der, wie sagt man das, von der Jagd, so wie ich sie kenne, wo es ja natürlich auch durchaus sein kann, dass man den ganzen Tag unterwegs war und eben nichts erlegt hat. Auch das kann ja Teil der Jagd sein. Ach so, ja, und was diese Trophäen dann angeht, die ich mir dann, also Trophäen einer Giraffe oder Stoßzähne eines Elefanten, ja, das ist schon weniger geworden, aber wie sich Menschen daran ergötzen können, diese Gegenstände dann in ihren Einrichtungen aufzustellen, das ist mir ein absolutes Rätsel.
Ja, und es ist doch wieder ein Bereich, ne? Wieder ein Bereich, wo der Mensch in Natur eingreift. Und was wir dringend brauchen, sind wirkliche Naturschutzgebiete oder Wildschutzgebiete, in denen die Tiere groß für sich sein können. Nicht nur irgendwo weit weg, ne, in Afrika oder so, sondern auch wir, ja, hier brauchen das. Und das ist es doch, dass, wie gesagt, ich bin völlig dabei zu sehen, wir brauchen, haben wir schon ein paar Mal gesagt, an vielen Stellen brauchen wir die Jagd. Aber wir brauchen auch Orte, wo es keine Jagd gibt, wo es keinen Jagddruck durch Menschen gibt, wo es normale Selektion gibt. Das ist sowieso schwierig genug, weil zum Beispiel bei Wildschweinen ist es so, da passiert normale Selektion durch harte Winter. Und wie wir alle wissen, harte Winter sind selten geworden. Ne? Deswegen gibt es immer mehr Schweine, die übertragen dann jetzt hier diese verfluchte Schweinepest auf die anderen Schweine und deswegen müsste da auch wieder mehr abgeschossen werden. Aber Tiere, die merken, meine Population sinkt, weil wir werden so viel abgeschossen, pflanzen sich viel mehr fort, kriegen viel mehr Nachkommen. Das heißt, die Population, es muss noch mehr gejagt werden und so. Wir müssen Räume schaffen, in denen normales Leben, normale Selektion stattfinden
Absolut.
Kann. Nicht nur in Afrika, sondern hier auch.
Und wir schaffen ja oder sind ja dabei, schon seit Jahrzehnten im Grunde genommen, bestimmte Ökosysteme, künstliche Ökosysteme zu schaffen. Zum Beispiel die ganzen Monokulturen da draußen. Hier in dieser Gegend ist ja Mais so ein Thema, ja. Du hast ja im Grunde genommen ganze Landschaften, ja.
Vermeist,
ganz genau. Und vieles davon wandert ja nicht mehr in die Silage und wird dann noch Tieren zugeführt, und sondern...
Wie du dich auskennst im landwirtschaftlichen Bereich, das ist wirklich beeindruckend.
So.
Silage, auch Silofutter genannt, ist ein Futtermittel für Nutztiere, das durch Milchsäuregärung haltbar gemacht wird. Es wird vor allem an Wiederkäuer wie Rinder verfüttert.
Und vieles davon wandert in diese Biogasanlagen. Kennt ihr diese Teile? Ja?
Ja, so. Ja.
Das heißt, was hat das dann wieder für Konsequenzen? In diesen Monokulturen kann sich bestimmtes Wild überhaupt gar nicht mehr ansiedeln.
Exakt.
So, zum Beispiel der Bestand von Fasanen ist dramatisch zurückgegangen in den letzten Jahren, weil sie überhaupt nicht mehr genug Nahrungsmittel befinden, beziehungsweise sich umorientieren müssen. Das wiederum hat direkte Auswirkungen auf andere Tierarten und. Also ich will jetzt nicht die ganze Kette beschreiben, aber wenn Urs ja sehr zu Recht von Naturschutz spricht in diesem Kontext, müssen wir uns auch immer klar machen, dass die Welt da draußen, die wir noch als Natur bezeichnen, häufig schon gar nichts mehr mit Natur zu tun hat.
Exakt. Also zum Beispiel, du musst die Wildschweine und die Waschbären abschießen, damit die Gelbbauchunke, und das Wort musste ich nicht einbauen, die Gelbbauch- oder die Sumpfschildkröte überleben kann. Weil diese Überpopulation bei den Wildschweinen denen das Leben schwer macht und so weiter. Und deswegen müssen wir ständig gegenregulieren. Aber das Gegenregulieren durch den Mensch verursacht ja wieder neue Probleme und so.
Ich komme zu dem Buch, das über Umwege dazu geführt hat, dass ihr beide Diakone seid. Ist es aus christlicher Sicht nicht vollkommen in Ordnung, mit der Natur zu machen, was ich als Christenmensch möchte? Denn da steht doch, macht euch die Erde untertan. Oder?
Ja, also...
Das klingt schon sehr, sehr hierarchisch. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das jetzt rot-grün versifft schönredet.
Ja, das ist ja biblisch ganz eindeutig. Also du musst ja, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge, untertan machen heißt ja gleichzeitig, ich bin Herrscher. Und es gibt einen riesigen Stapel an Literatur, ich hole mir, glaube ich, jetzt die Hupe ab, ne? Vom Aquinaten... Ne?
Der Thomas,
Tommy, oder wie Christoph ihn nennt, Tommy, von Thomas von Aquin.
Ich nenne Thomas von Aquin nicht Tommy.
Doch, in einer Folge hast du das schon getan. Auf jeden Fall Thomas von Aquin, der hat gesagt, natürlich ist, wenn du Herrscher bist, Monarch und so weiter, dann gibt es für dich natürlich eisenharte Regeln und ganz, ganz, ganz viel Verantwortung. Was du tun musst, wie du dich kümmern musst, wie du Hege und Pflege, da sind wir wieder, Hege und Pflege betreiben musst, damit die Leute, die du beherrschst, dass es denen wohl ergeht. Also quasi, Gott ist das Vorbild, ne? Da gibt es ja auch die Idee, der macht es ja alles, damit es uns gut geht. Und ebenso ist dann der Monarch, derjenige, der herrscht, muss das so tun.
Und du willst damit sagen, wir sind so demokratisch geprägt, dass wir beim König und beim Herrschen, beim Alleinherrscher, an Tyrannen und so weiter denken.
Genau, und die Tyrannen, da war Thomas von Aquin und andere ganz eindeutig, wenn du das missbrauchst, deine machst, da ist Gott relativ unentspannt und dafür wird es Ärger geben. Auf der anderen Seite vom Tresen wird es dann Ärger geben.
So, und um mal zu zeigen, wie ihr gut pastorale Hupen umgehen könnt. Gott ist relativ unentspannt. Das ist eine schöne Formulierung, die keine Hupe
nach sich
zieht.
Und das heißt genau dasselbe mit macht euch die Erde untertan, heißt natürlich, ja, ihr dürft euch als Chefs verstehen, aber ihr habt dann ganz, ganz, ganz viel Verantwortung, müsst dafür sorgen, da kommt dann zum Beispiel so eine Philosophie raus, wenn ihr so ein Reh oder einen Hirschen erschießt, dann, das war früher bei christlichen Jägerinnen und Jägern ganz klar, dann müsst ihr das Tier auch komplett, also wirklich
ganz
so
genau.
viel wie es geht, verbrauchen.
Nicht verschwenden.
Nicht verschwenden, nicht die Hälfte irgendwo. Das müsst ihr komplett irgendwie alles gebrauchen, was man davon gebrauchen kann.
Also du würdest sagen, wenn da steht, macht euch die Erde untertan, heißt das, Leute, ihr seid für das Zeug, das ich euch hier hingestellt habe, verantwortlich.
Ja, genau. Und dafür wird es richtig schlechte Kritiken geben, was wir im Moment machen.
Ich habe eine ganz große Verantwortung für alles, was lebt, eben auch für die Tiere. Ja, ja, die dürfen getötet werden. Du hast nach biblischem Befund gefragt, ne? Das auf jeden Fall. Aber untertan machen, nicht im Sinne von ausbeuten. Ich muss an meinen alten Prof denken, Ulrich Berges. Professor für Altes Testament, der hat in irgendeiner Vorlesung, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, gesagt, warum fällt uns Menschen das Töten eines Tieres, warum fällt uns, also auch passionierten Jägerinnen und Jägern, die sehr verantwortungsbewusst sind, warum fällt uns das schwer? Und er sagte, weil auch diese Tiere, auch diese Wesen, ja, Teil von Gottes Schöpfung sind und eben auch atmen. Ja, die atmen auch unsere Luft. Das ist Teil der Schöpfung.
Das ist interessant, dass du gerade diese kurze Zäsur hattest, denn ich habe gedacht, der Satz geht weiter, warum fällt uns das so leicht, ein Tier zu töten? Nee. Denn es gibt ja Menschen, denen fällt es leicht, ein Tier zu töten.
Ja, ganz genau. Und
das, woran liegt das?
Dass es so leicht fällt?
Ja.
Ich glaube tatsächlich, weil sich einfach die Methoden der Jagd natürlich auch weiterentwickelt haben. Ich habe ja gar keinen Bezug, also ganz oft gar keinen Bezug mehr zu dem, was meinst, ich da töte.
Wenn ich den Säbelzahntiger mit einem angespitzten Stein
ist
töten
das was,
muss, ist wenn, das was anderes, so, wenn als wenn ich auf so und so
ganz
100
genau,
Meter Entfernung
ganz genau.
erschießen kann.
Ja, und was die Massentierhaltung angeht, da hören wir doch auch immer nur, das Tier wird produziert. Ne? Da gibt
ja,
es ja,
genau.
Da gibt es ja, es wird weiterverarbeitet.
Das ist das sprachliche Äquivalent
genau.
zum Entfernungstöten. Ja, wir entfernen genau. uns von der Sache. Und wenn
genau.
wir uns entfernen, haben wir Distanz dazu.
Ja.
Das ist ein industrieller Prozess, so wie man ein Auto baut. So produziert man ein Tier und
ja.
dass da ein lebendes Wesen stirbt und so. Da gibt es, und das ist, würde ich nämlich wirklich sagen, nach dem, was du da beschrieben hast von eurer Jagd, das ist der Unterschied.
Ich spüre, wenn das Räder hängt und ausgenommen wird, aufgebrochen wird, das ist warm. Das dampfte noch tatsächlich, es war im Winter und wurde dann erst kälter. Das ist ein viel unmittelbarer Zugang.
Ich habe in dieser Fernsehsendung, die ich 10 Jahre gemacht habe, habe ich ja eingangs erzählt, viele, viele Küchen besucht und da wurde auch wild bearbeitet. Ich habe das mit dem sehr erfahrenen Jäger und Koch aus der Decke geschlagen.
Aus der Decke schlagen ist der Fachbegriff, wenn einem getöteten Wildtier das Fell abgezogen wird.
Dann war es meine Aufgabe, das Tier über den Hof zu tragen. Und ich sage jetzt eben bewusst das Tier, auch wenn das tot war und nicht das Stück Fleisch.
Genau.
Und ja, ich fühle das sehr, was du gesagt hast, einen großen Respekt.
Genau.
War dann noch da für das Tier. Ein ganz anderer Respekt vor diesem Tier als vor dem in Zellophan verpackten Wursttier.
Ja, und vor allen Dingen, wir haben, ich habe es eben zu Beginn der Folge, da haben wir ja einen kleinen Teil da aus diesem Jagdhorngeblase gehört. Ne? Es ist bei vielen Jagden immer noch gute Tradition, dass das erlegte Wild entsprechend aufgebahrt wird. Bei Rehen habe ich das erlebt, zum Beispiel auch so ein Tannenzweig ins Maul gesteckt wird und dann wird quasi als letzte Ehrerbietung vor diesem Wild das Jagdhorn geblasen.
Genau. Und wenn du sowas machst, dann glaube ich, würden viele sagen, ja, wie viel Ehrerbietung hast du denn, wenn du das Tier umbringst?
Genau.
Das
ja,
ist
ja.
doch Quatsch. Verstehe ich. Mhm. Aber ich glaube, der Unterschied ist darin. Wir wissen ja zum Beispiel, als die Besiedlung durch Weiße, es war ja vorher schon besiedelt, durch weiße Menschen aus Europa in Nordamerika passiert ist, wo die einfach aus Spaß einfach unglaublich viele Bisons und so weiter abgeballert haben, nur weil sie es konnten. Das tust du nicht, wenn du so einen
ja.
Ethos hast. Dann sagst du, ich schieße nur das, was ich dann esse, was ich irgendwie verbrauchen kann.
Und weiterverarbeite.
Ehre das und sorge auch dafür, dass zum Beispiel das kein Muttertier ist, was Junge hat und so weiter und so weiter. Also das macht auch bei allem, wenn ich verstehen kann, wenn die sagen, ja, du hast das Tier doch getötet, ist doch kein Respekt. Das ist ein Unterschied, definitiv. Und wir haben ja in der katholischen Kirche den heiligen Hubertus.
3. November.
3. November. Deswegen...
Oh.
Ja, so hat übrigens auch mein Onkel Uli seinen ältesten Sohn genannt. Nee, sein ältester Sohn hieß Uli, der zweite hieß Hubertus. Das Mädchen dann Diana, Göttin der Jagd.
Boah,
ja,
der
also,
hat's aber durchgezogen.
Da gab's eine gewisse Hingabe zum Thema. Und es gibt Leute, wie du richtig sagtest, der 3. November, es gibt so Christen, die Christinnen und Christen, die für Tierwohl sind, die sagen, 1. November ist was für ein Fest?
Allerheiligen.
Zweites ist?
Aller Seelen.
Boah.
Und die sagen, Der 3. November muss werden.
Aller Hasen!
Nee, aller Tieren.
Bei uns in Oldenburg sagt man genau. Aller Hasen.
Nein, die müssen sagen aller Tieren, weil ja. Hubertus ist und da müssen wir die Tiere ehren und so weiter. Die sind also dann gegen Jagd.
Schöne Idee. Für das Rumgenörde, das Katholische, hier gibt's für euch die. Ihr habt auf jeden Fall jetzt beide den gleichen und Höchststand an pastoralen Hupen erreicht. Und ich höre, die Zeit ist abgelaufen. Wir kommen zur Abstimmung, meine lieben Herren. Ist es Sünde, auf die Jagd zu gehen?
Professionelle Jagd, nein.
Nein.
Nein. Pastorale Hupen, ihr habt wirklich hier einiges abgefeuert. Ihr habt beide Gleichstand, daher dürft ihr euch jeweils gegenseitig ein Wort aufdrücken.
Ist da ein
Schweizer Offiziersmesser?
Ist eigentlich mehr als ein Wort, lasse ich aber gelten. Ist
ein verstehender Begriff.
Umspannrelais.
Relais oder Rille?
Relais.
Relais. Relais.
Relais. Wie? Kommt aus dem Französischen. Le Relais.
Eins oder beides dieser Wörter hören wir in der nächsten Folge und die trägt den Titel:
Ist es Sünde, faul zu sein?
Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.